Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir sind am letzten Teil unserer Predigtserie. Und jetzt, aber nach der Predigtserie bleibt immer noch die Frage, und jetzt? Weil es geht um Wachstum. Eigentlich geht es um geistliches Wachstum. Es geht darum, dass wir als Christinnen und Christen lebendig bleiben. Dass wir immer im Hören bleiben. Dass wir immer sagen, Herr, offen für deinen nächsten Schritt. Was ist bei mir jetzt gerade dran? Und wir sind ja ständig in Veränderungen in unserem Leben. Lebensphasen, die sich abwechseln. Und dann kommt immer wieder neu die Frage, Herr, was ist jetzt dein Wille für mich? Und was möchtest du, dass ich jetzt tue. Und für mich sind diese vier Schritte, die wir auch als Gemeindevision haben für jeden Einzelnen, auch etwas, was ich oft im Gebet einfach bewege. Herr, oh, danke, dass ich dich kennen darf, dass du mich rufst in eine Beziehung, eine Herzensbeziehung zu dir und dass du mich kennst und Herr, ich will dich besser kennenlernen. Danke, dass du mich frei haben willst. Danke, dass ich frei kommen darf von allen Dingen, die mich bewegen, die mich binden, von allen Sorgen, Freiheit erleben. Danke, dass du mich berufen hast. Danke, dass jeder Christ sozusagen eine Berufung hat, einen Platz, an den du ihn platzierst. Und danke, dass ich einen Unterschied machen kann in dieser Welt, dass ich deine Liebe reflektieren kann. Und das ist das Thema heute, einen Unterschied machen. Wie können wir das ganz praktisch umsetzen sozusagen. Und ich glaube, dass es einfacher ist, als was wir oft denken. Manche kommen dann in Stress, denken, oh, was kommt jetzt? Jetzt muss er einen Unterschied machen. Ja, so nach dem Motto, ist alles so anstrengend. Und ist es aber gar nicht. Weil es geht gar nicht darum, dass du deine Persönlichkeit verändern musst, dass du irgendwas machen musst, was du vielleicht hörst aus der Predigt und sagst, das muss ich jetzt auch noch? Das ist immer ein falsches Hören. Ja, du musst gar nichts. Wir müssen sterben, aber wir dürfen empfangen und wir dürfen ruhen in Jesus. Das ist das Anstrengendste im Leben eigentlich, dass wir aufhören, unser eigenes Ding zu tun und meinen, wir müssten. Es ist alles vollbracht, es ist alles passiert. Wir dürfen ruhen in Jesus, in der Beziehung zu ihm. Und also nicht ganz besonders sein musst du, sondern du darfst ganz besonders du sein. So wie Gott dich gemacht hat. Und Jesus redet vom Fruchtbringen. Und auch Fruchtbringen ist ja auch ein interessantes Bild. Ja. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Das ist nicht so, was muss ich jetzt alles tun, sondern bleiben. Am Weinstock bleiben. Und dann kommt die Frucht in unserem Leben. Und das Ziel, interessant, und dann wird die Freude vollkommen sein, sagt Jesus. Also vollkommene Freude, wenn wir in Jesus bleiben. Ein Unterschied machen bringt Freude. Wie geschieht das? Ich habe zwei Punkte mitgebracht. Erstens, indem wir das Herz eines Dieners kultivieren. Die Dienerinnen sind mit eingeschlossen. Und zweitens, indem wir uns verschenken. Was heißt es, das Herz eines Dieners kultivieren? Wir haben vorher das Wort gehört aus dem Markus-Evangelium. Sagt Jesus, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, aber so soll es unter euch nicht sein. Wer groß sein will unter euch, sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Denn auch der Menschensohn, Jesus selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Wunsch, als wichtigste Person anerkannt zu werden, ist nichts Neues. Ja? Also, wir kommen irgendwie so auf die Welt. Wir wollen bedeutsam sein und wollen wichtig sein. Doch Jesus konfrontiert sozusagen dieses natürliche Bedürfnis und er deutet es ganz neu. Er sagt, das Markenzeichen eines Jesus-Nachfolgers ist Dienstbereitschaft. Dienstbereitschaft. Im Griechischen werden mehrere Worte für dienen verwendet und ich möchte mal drei rausgreifen. Das erste Wort ist doulos. Doulos war ein gebundener Diener, ein Sklave, der auf 7 Jahre seinem Herrn gehörte und musste ihm zur Verfügung stehen. Und im Anschluss entschieden sich dann viele, freiwillig zu bleiben und zwar auf Lebenszeit. Paulus beginnt fast jeden Brief, indem er sagt, Paulus, Knecht Christi Jesu. Und da ist der Doulos gemeint, ja, der Liebessklave. Ja, also nicht im verruchten Sinne, sondern im Agape-Sinne. Freiwillig diene ich dir. Und das ist sozusagen der Blick, wir sind aus Liebe gebunden an Jesus Christus. Das zweite Wort ist das Diakonos. Ja, der Diakon kommt davor, die Diakonie. Will jemand groß sein, das war der Text gerade, unter euch, der sei euer aller Diakonos, euer Diener. Und ein Diener, also sozusagen in der Apostelgeschichte wurden ja dann 7 Diakone ausgewählt und die waren dafür da, die Bedürfnisse der Witwen und Waisen und der Armen zu sehen, ja, den Blick zu haben. Das heißt, den Blick, dieser Diakonos nimmt den Blick von sich selbst weg und richtet ihn auf andere. Das ist damit gemeint. Und dann gibt es noch die Hyperetes, der Unterruderer. Dieses Wort wird bei der Berufung des Paulus verwendet, ja, als er sagte, du wirst mein Diener sein, sozusagen, ein Unterruderer, wenn ihr Ben-Hur kennt oder so diese alten Filme, ja, wo die Sklaven unten im Schiff gerudert haben und die waren nicht sichtbar. Und das heißt so ein Stück weit für uns sozusagen, wir suchen keine Ehre für uns selbst, wir helfen, dass andere glänzen, dass andere Anerkennung für sich selbst Anerkennung finden, aber wir beanspruchen keine für uns selbst. Also ein selbstloses Dienen. Wie sieht es aus, das Herz eines Dieners zu haben? Nun, wenn ein Geschäftsführer durch sein Geschäft geht oder durch sein Unternehmen und sieht, dass da eine Praktikantin zum Beispiel überfordert ist mit dem Füllen von Briefumschlägen und sie irgendwie verzweifelt. Und wenn er sich dazusetzt, seine Arme hochkrempelt und sagt, komm, ich helfe dir, Mädel, wir machen das zusammen. Oder wenn ein Jugendlicher einfach mit offenen Augen durch die Gegend geht und sieht, boah, seine Nachbarin, die kann eigentlich gar nicht mehr alleine so die Straße fegen und er hilft einfach so mit. Ja, oder ein Ehepaar opfert aus freien Stücken den ersehnten Urlaub und sagt, komm, lass uns in das Katastrophengebiet fliegen oder fahren und lass uns dort helfen, um das andere Essen haben, das andere Hilfe bekommen. Was kann es bedeuten, das Herz eines Dieners zu haben? Ja, wir kennen solche Situationen, es berührt uns immer, wenn wir das an anderen sehen. Erstens, ein Diener stellt den Dienst über seinen Status. Also es geht nicht um mich, wenn ich dem Herrn diene, wenn wir Christen sind, sondern es geht um andere. Es geht nicht um Lob und Anerkennung oder um Beliebtheit. Paulus schreibt im Philipperbrief, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, das dem anderen dient. Manche sagen, wie kam das? Das ist doch völlig idiotisch, ja. Wir brauchen doch auch Anerkennung, ja. Aber Paulus schreibt es, weil er weiß, die Anerkennung kommt doch vom Herrn, ist doch schon da, wir sind doch schon reich beschenkt. Wir brauchen uns nicht mehr um uns selbst kümmern, dahingehen. Wir brauchen nicht von anderen Menschen die ständig Bestätigung, Wertschätzung hinher. Wir nehmen es dankbar. Versteht uns nicht falsch, wir dürfen, sollen uns auch einander ermutigen, aber wir leben nicht letztlich davon. Die meisten ziehen es vor, von diesen Dienern unerkannt zu bleiben, wie die Unterruderer im Sklavenschiff. Und das ist auch ganz schön, auch in der Gemeinde immer wieder zu sehen. Es sind so Einzelne, die tun ganz viel. Aber nee, lass mich nicht da vorne, ich möchte es gar nicht. Und das ist eine schöne Haltung. Heißt aber nicht, dass man nicht auch was tun kann, ja, wo man gesehen ist. Zweitens, einem Diener ist sein Charakter wichtiger als seine Bequemlichkeit. Also Entscheidungen eines Dieners werden getroffen aus Integrität, aus Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, dem eigenen Gewissen und dem Heiligen Geist. Und nicht, weil es bequem ist oder weil es einfach ist. Ihr kennt alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich habe mir sie von meinem Enkel neu erzählen lassen, weil es vor 2 Wochen in der Kinderkirche war. Hat ein großes Plakat mitgebracht. Sagt, Opa, da ist der und der ist unter die Räuber und hat mir das alles neu erzählt. Also, ihr müsst einfach selber nochmal nachlesen, aber ich mach's kurz. Martin Luther King hat eine Auslegung dazu geschrieben und er sagt, sowohl der Priester als auch der Levit, ja, das waren die letztlich vorübergegangen sind, nicht geholfen haben. Sie fragten, wenn ich stehen bleibe und helfe diesem Mann, welche Auswirkungen wird das auf mich haben? Was kostet es mich, wenn ich seinen Bedürfnissen diene? Also sie dachten an die Unannehmlichkeiten, die diese Hilfeleistung bedeuten könnte. Der barmherzige Samariter drehte die Frage um. Wenn ich nicht stehen bleibe und helfe diesem Mann, was wird mit ihm geschehen? Und das ist der entscheidende Unterschied. Wenn es also heute darum geht, einen Unterschied zu machen, dann ist genau das der Unterschied. Was passiert, wenn ich nicht diene? Was passiert in dieser Situation diesen Menschen, wenn ich nicht da bin? Was bedeutet es für dein Umfeld, für einen Bereich in der Gemeinde, wenn du nicht Hand anlegst? Man kann ja immer kritisieren. Man kann ja immer Dinge sehen, so, boah, das ist echt, hey, Mensch, und da fehlt's und da fehlt's. Oder man kann sagen, boah, das kann nicht so bleiben. Ich muss was tun. Ich möchte was tun. Welche Zustände kannst du unmöglich tolerieren, wie sie sind? Welcher Not musst du begegnen? Bei mir war es damals die Kirche, als ich so diese Berufung empfinde und die Kirche gesagt, boah, ich will für die Erneuerung der Kirche leben. Die Kirche kann nicht so bleiben, wie sie ist. Es geht mir immer noch so, nein, die Kirche ist dazu da, dass sie aufblüht und dass sie ein Segen ist, dass sie Licht ist, so wie Jesus gesagt hat. Cindy aus Medjedia, wir haben damals mal Bilder gezeigt, ja, die konnte es nicht weiter tolerieren und zusehen, wie Kinder in den Slums verrohen, da in dieser Stadt am Schwarzen Meer in Rumänien. Sondern sie sagte, ich werde einen Ort schaffen, wo Liebe geschenkt wird, wo ihnen einfach Liebe gegeben wird. Vielleicht kannst du nicht ertragen, dass Menschen in Schulden ersticken, ja. Und sag, ich muss da was tun. Ich stelle mich zur Verfügung, dass ich Menschen in Schulden berate oder sonst etwas. Oder dass sie suchtkrank sind. Ich kann nicht ertragen, dass Kinder keine Eltern haben. Lass uns Kinder in Pflege nehmen, sozusagen. Ganz egal. Was ist es, wenn du ein Bedürfnis, eine Schwierigkeit, eine Frage, ein Problem, eine Ungerechtigkeit entdeckst, die dein Herz berührt, dann kannst du ein guter Samariter sein. Christus über deine Bequemlichkeit stellen, andere über dich selbst stellen. Hör auf zu fragen, was du verlieren kannst oder was es dich kostet, jemandem zu helfen. Fang an zu fragen, was mit ihm, mit ihr geschieht oder mit der Situation, wenn du es nicht tust. Wenn ich es nicht tue oder wenn du es nicht tust, wer tut's dann? Ja, kein Druck, es geht hier nicht um Druck, sondern es geht darum, hey, von was lebe ich eigentlich? Bin ich offen für das Reden Gottes? Bin ich offen, einen Unterschied zu machen? Drittens, ein Diener stellt das Wir über das Ich. Ja, Diener in den Fußstapfen Jesu arbeiten zusammen. Wir versuchen das zu kultivieren, auch hier in unserer Gemeinde, ja, sozusagen. Es ist wichtig, dass wir in Dream Teams zusammenkommen. Dream Team heißt nicht, dass wir rumträumen, sondern dass jeder in dem Traum oder in dem, was er gut kann, wo er sagt, boah, das erfüllt mich, mit anderen zusammenarbeitet. In unserer Kultur sind wir groß geworden mit der Einstellung, wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, dann tu es selbst. Ja, manchmal ist es auch so, ja, ist klar. Aber wir lernen im Team zusammenzuarbeiten. Miteinander arbeiten, einander wahrnehmen. Es geht um Beziehungen im Reich Gottes. Es geht auch um die Arbeit, es geht auch um den Dienst, aber es geht vor allem, dass wir scheinen, nicht scheinen, sondern aber wie leuchten, indem wir gemeinsam etwas ausrichten. In Apostelgeschichte 2, 44 bis 45 lesen wir, dass die ersten Christen alles geteilt haben miteinander und dass sie einen riesen Unterschied gemacht haben. Und wir sind auch Teil dieses wunderbaren Leibes. Hat sich nichts geändert. Der Heilige Geist derselbe wie damals, ja, sozusagen. Ihr seid wunderbare Menschen. Wir sind zusammengestellt, auch in einer Gemeinde. Und es ist so krass. Ich, meine Familie, ja, oder du, wir können unmöglich so viel erreichen, wie wir gemeinsam als Kirche des lebendigen Gottes erreichen können und bewirken können. Viertens, ein Diener stellt den Gottesdienst über den Reichtum. Wir setzen unseren Reichtum in jeder Form, jetzt nicht nur Geld, alles. Wir setzen ihn ein für Gott, indem wir den Bedürftigen geben, indem wir dienen, indem wir großzügig sind. Und das ist ein Lebensstil eines Dieners, der am Ende von Jesus belohnt wird. Im Gleichnis von den Schafen und Böcken, Matthäus 25, ich werde nicht weiter darauf eingehen, aber es geht auch um Belohnung, ja, nicht um ja, einfach so, was haben wir mit den Gaben gemacht, die Gott uns gegeben hat? Welches Bedürfnis auch immer vor uns liegt, wir sind aufgerufen, es zu stillen. Was wir tun, tun wir für Gott, aber wir tun es auch für Menschen. Und wir setzen Zeit, Geld und Besitz ein, um sie zu segnen. Anderen zu dienen bedeutet immer auch Gott zu dienen. Er identifiziert sich mit den Menschen. Das, was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und es ist so großartig. Dein Dienst, in welcher Form auch immer, wo auch immer, in der Kirche, außerhalb der Kirche, ist wahrer Gottesdienst. Also was könnte dein nächster Schritt sein? Finde ein Bedürfnis und stille es. Finde eine Verletzung und trag zur Heilung bei. Sei bereit, alles zu tun, was getan werden muss. Sei der, der das tut, wozu andere vielleicht nicht bereit sind. Sei ein Fußwäscher, ein Unterruderer, ein Liebessklave im geistlichen Sinn. Mach das, wofür du dich entscheidest, es zu tun, zu deinem Gottesdienst. Wir haben uns am Freitag, glaube ich, getroffen, ging es um Mesnerarbeit, so Michael Klüglich wird so ein bisschen die Koordination in der Kirche übernehmen, dann die Putzkraft und Hausmeisterei und so weiter. Habe ich gesagt am Anfang, hey, lass uns beten, es ist ein geistlicher Dienst. Alles, was wir tun, tun wir auch mit Jesus und durch ihn. Es ist nicht irgendwas, naja, da gibt es geistlichen und die weniger geistlichen Dinge. Nein, alles ist geistlich in diesem Sinn. Wie geschieht es, dass wir einen Unterschied im Leben anderer machen? Damit möchte ich langsam zum Schluss kommen. Indem wir das Herz eines Dieners kultivieren, war das Erste. Und zweitens, indem wir uns verschenken. Ganz konkret. Was können wir verschenken? Erstens, wir können unsere Zeit verschenken. Und Zeit verschenken ist vielleicht sogar das Kostbarste, weil, ich habe schon gesagt, im Reich Gottes geht es um Beziehungen. Und wir haben gestern über geistliche Reife gesprochen, was ist das eigentlich? Und dass wir uns in den nächsten Jahren einfach fokussieren wollen auf das Wichtigste in einer Gemeinde, nämlich dass Menschen geistlich wachsen. Und dann haben wir identifiziert, es gibt Väter im Glauben, Junge im Glauben und auch Kinder im Glauben, ja, sagt Johannes in seinen Briefen. Und wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Wir wollen eine Jüngerschaftsschule machen, dazu werden wir nachher noch ein paar Takte sagen, ab 2024 im Herbst. Und dann werden junge Menschen kommen, die auch in der Gemeinde sein werden für 9 Monate. Und da braucht es geistliche Mütter und Väter, die Zeit haben, die Zeit geben, die sagen, komm zum Mittagessen, komm mal da. Aber das müssen wir nicht erst 2024 machen, sondern schon jetzt. Zeit zu geben, Menschen kennenzulernen, zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Hey, wie geht's dir mit Gott? Was ist so dein nächster Schritt? Zeit zu geben. Nachdenken, wie wir unsere Minuten, unsere Stunden, unsere Tage investieren. Viele investieren sie bereits auch in einen Dienst in der Kirche oder in eine Organisation. Und manchmal ist es ein großes Opfer, Zeit zu geben, aber diese Zeit vervielfältigt sich in der Ewigkeit. Ich kann mich erinnern, als mein Sohn so wieder mit dem Glauben begonnen hat oder sagt, boah, Papst, ich will den Zehnten geben, aber ich habe keine Gemeinde, kann ich sie in eure Gemeinde geben? Da habe ich gesagt, klar. Aber eigentlich solltest du deine eigene geistliche Heimat finden und überleg doch mal, das war so cool, weil er hat echt oft getan, was ich gesagt habe, wünscht man sich ja, überleg mal nicht nur über dein Geld, sondern auch über deine Zeit. Du hast ja auch was bekommen und wie viel Zeit willst du eigentlich investieren? Und er hat nachgedacht und so kam er dann wirklich in eine Gemeinde in München und hat sowohl sein Geld als auch seine Zeit investiert. Und drittens, das war bei ihm dann auch so, aber ist auch bei uns so letztlich, was können wir verschenken? Unser Talent können wir verschenken. Unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, das, was er uns anvertraut hat, das hatten wir schon letzte Woche, du bist einzigartig auf wunderbare Weise gemacht und keiner ist so designed wie du. Keiner. Natürlich haben wir alle so, vielleicht auch ähnliche Gaben, ergänzen uns, aber gehen auch gemeinsam, aber du bist besonders, darum setze deine Gaben ein, um andere sozusagen auf Gottes Liebe aufmerksam zu machen. Immer wieder. Auch in der Gemeinde. Setz sie aus Liebe ein. Mach, was du tust, dass es nicht nur um deine eigene Erfüllung geht, sondern dass es für diesen größeren Dienst besteht. Schließ dich einem Dienstteam an, schließ dich einem Dreamteam an. Mach irgendwas, wo du dein Talent nicht vergräbst. Ja, Jesus erzählt einmal dieses Gleichnis von den Leuten, die das, der eine setzt es ein, der andere setzt es ein, der andere vergräbt es. Und das sollten wir nicht. Das ist dumm. Ja, du hast was zu geben. Es ist nicht immer die Zeit, man hat nicht immer so viel Zeit, aber in irgendeiner Form das zu vervielfältigen. Dann viertens, wir sollen Zuneigung oder können Zuneigung verschenken. Wir haben jeden Tag mit Menschen zu tun. Zu Hause, in der Arbeit, in der Schule, an der Uni, beim Einkaufszentrum, beim Arzt oder in der Gemeinde, ganz egal. Und wie du mit anderen umgehst, kann den Verlauf ihres Lebens ändern. Ein freundlicher Blick, eine Zuwendung, ein Hey, wie geht's Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Oder irgendwie kann was total verändern. Ein Lächeln, ein Händedruck, ein aufmunterndes Wort, mit Geduld zu reagieren, wo eigentlich jetzt Stress in der Situation ist. So viele Menschen haben Wut, Frustration, Trennung, Lieblosigkeit, damit zu kämpfen. Und wir sind aufgerufen, ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Botschafter des Friedens zu sein, Salz und Licht zu sein. Lass andere sich fragen, warum ist der so glücklich? Warum ist der so anders? Denn du bist anders. Ja? Lass dir das nur gesagt sein. Wir sagen ja manchmal, ich bin auch bloß ein armer Sünder. Bist du nicht. Du warst ein armer Sünder. Ja? Aber du bist jetzt ein gerechtes Gotteskind. Das ist der Blick in den Spiegel des Wortes Gottes, wie wir sind. Natürlich sündigen wir manchmal, machen manchmal Blödsinn oder so. Ja, wir sind immer noch Menschen, können zurückfallen in dieses alte Leben. Aber wir sind von unserer Identität neu. Und das dürfen wir auch und das sollen wir auch zeigen. Und zuletzt, die Schätze haben wir noch. Viertens, deine Schätze, ja, dazu gehört das Geld, deine Einstellung zu Finanzen, Besitztümern, deinem Zuhause, dein Lebensstil. Frag dich nicht, wie viel du geben musst, sondern denke darüber nach, wie viel du aus der Fülle eines großzügigen Herzens geben kannst. Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen. Lasst uns großzügig sein. Hey, wenn wir essen gehen, lass uns ein großzügiges Trinkgeld geben. Ja? Lass dich mal überraschen, wenn du sagst, Herr, was soll ich geben? Vielleicht ist es mal, manchmal sagt, das ist ja völlig irre. Dann tu's. Hey, wenn du so viel Trinkgeld geben sollst, wie du gegessen hast, dann tu's, wenn du das, weil du schockst vielleicht die Bedienung oder du berührst sie oder irgendwas. Geh diesen verrückten Gedanken manchmal nach. Der Wert des Lebens wird nicht davon bestimmt, wie viel man erreicht oder anhäuft, sondern davon, wie viel man verschenkt. Und letztens Jesus. Vielleicht ist das Allerwichtigste, am Ende, dass wir auch unseren Glauben teilen. Es ist nicht immer möglich, es soll auch kein Stress sein, aber Jesus ist ja das Kostbarste, was wir haben. Und er liebt die Menschen mehr, als wir sie je lieben können. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, ihn fallen zu lassen, ja, so reinzubringen, so Mensch, dann lass dich auch da überraschen, lass dich da führen und schenke den Menschen etwas von deinem Glauben. Um Schätze im Himmel zu sammeln, müssen wir in Menschen investieren. Lass uns ihnen Zeit schenken, Aufmerksamkeit, Wertschätzung. Lass uns ihnen Liebe, Verständnis und Akzeptanz geben. Und lass uns ihnen unsere Hoffnung, auch unsere Kirche, unsere Gemeinschaft und unseren Glauben und Jesus teilen. Das wünsche ich uns, dass wir Menschen sind und weiter Menschen werden, die diesen Unterschied machen in dieser Welt. Und vielleicht ist heute so ein Tag, wo du sagst, boah ja, das ein oder andere, da bin ich angesprochen, da hat Gott selbst in mein Herz geredet. Und manchmal machen wir das, während wir jetzt Lieder singen, während wir in Gottes Gegenwart sind, Gott loben, nochmal vielleicht mit ihm besprechen, was wir gehört haben. Hier vorne sind Kerzen, die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden. Vielleicht indem du sagst, boah, das will ich verschenken. Ich will etwas von meinem Talent verschenken. Ich will etwas von meinen Schätzen verschenken. Ich will Zuneigung verschenken. Ich habe ganz konkret da was. Ich möchte Zeit geben. Was ist dran gerade? Was ist so dein nächster Schritt? Vielleicht auch deine Einstellung zu ändern. mal im Wir zu leben, zu sagen, ja, ich will Teil eines Teams werden, vielleicht muss ich mit anderen denken oder ich möchte meine Bequemlichkeit einfach mal loslassen und sagen, ja, das ist richtig, boah, da kehre ich um. Herr, ich gebe dir meine Bequemlichkeit, möchte bereit sein, den Dienst über die Bequemlichkeit zu stellen und sagen, es darf mich echt was kosten. Mann, was hat es dich gekostet? Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du zu uns redest. Du hast gesagt, du willst selbst mit uns sprechen, Herr. Du bist ein Gott, der unsere Herzen kennt, der unsere Umstände kennt, unsere Situationen, wo immer wir uns gerade befinden. Herr, und du baust auf und du zerschlägst nicht. Herr, du machst uns kein schlechtes Gewissen, sondern du rufst uns in die Freiheit. Und so bete ich jetzt, dass du jedem Einzelnen einfach ein Wort gibst oder einen nächsten Schritt zeigst, was dran ist. Dass wir uns an dir freuen, dass wir auch gemeinsam vorangehen in dieses Jahr als Gemeinde. Dass wir dich kennen, Freiheit erleben, unser Design immer mehr entdecken und einen Unterschied machen in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.